Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Und anscheinend auch ein sehr umständlicher Titel für einen Podcast, weil sich sehr, sehr zieht, wie ich immer wieder merke. Aber ihr kennt das Format, ihr kennt uns beiden, Kavaliere von der Front der guten Laune. Und wir haben auch heute wieder was Neues mitgebracht. Und ich rede im Plural, weil wir einfach zwei sind, nämlich meine Wenigkeit und die Wenigkeit des lieben Leon. Sei ja, gegrüßt, mein Lieber.
Die Winzigkeit kommt auch dazu. Sei gegrüßt ebenfalls. Schöne Anmoderation und ja, vielleicht ein bisschen sperriger Titel. Da konnte ich mir einen Lacher leider nicht verkneifen. Aber so langsam hat man sich dran gewöhnt, glaube ich. Es wird zur Marke. Also insofern, ich glaube, das läuft schon.
Ich würde ja behaupten, wir wären noch in der Entwicklungsphase. Manche Sachen kann man auch im Nachhinein einfach schlecht abändern. Da muss man einfach damit leben und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube auch. Oder wir müssen noch ein bisschen lernen, es besser zu verkaufen, dann wird es schon. Es geht ja auch um Inhalte, ne? Nicht immer nur oberflächlich.
Eben. Es zählen eigentlich nur die Inhalte und wie gesagt, das ist ja Gott sei Dank ein auditives Format. Dann wüsstet ihr, wie wichtig tatsächlich die Inhalte sind und nicht die Optik. Wir gehen rein in Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Wir haben euch ein neues Buch mitgebracht mit 9 Kapiteln. Diesmal eine kleine Veränderung im System. Wir haben jetzt nicht 5 Ausgaben zum Buch, sondern erhöht auf 6 aufgrund der höheren Kapitelanzahl und dadurch, dass wir die Folgen möglichst einheitlich bei circa 1,5 Stunden halten wollen. Einfach um euch nicht zu erschlagen mit Informationen und ich glaube auch qualitativ nimmt es nach hinten raus gerne mal ab, wenn man zu lang sich da festquatscht. Dementsprechend haben wir heute wieder die ersten 5 Kapitel mitgebracht, wobei du tatsächlich 3 mitgebracht hast. Mhm. Ich habe 2 mitgebracht. Und noch eine kleine Veränderung, es wird immer professioneller bei uns. Wir haben jetzt tatsächlich die gleiche Buchausgabe, weil Lord Nachhaltigkeit endlich eingesehen hat, dass seine kinderjugendfreie Ausgabe, wie auch immer, vielleicht nicht die beste Option immer dargestellt hat.
Ja, ich habe mich bemüht. Ich würde an der Stelle, wir sind ja noch am Anfang vom Buch, ja, würde ich gleich mal festhalten, dass das vielleicht auch erstmal dann wieder gewesen sein könnte mit derselben Ausgabe. Einfach nur so schon mal als an der Stelle wichtigen Punkt. Aber ich glaube, wir sollten es genießen, dass wir dasselbe Buch haben. Ich kann mich jetzt nicht mehr mit schlechter Vorbereitung rausziehen und sagen, nee, stand bei mir nicht drinne und habe ich zensiert oder war zu hart für mich, konnte ich nicht lesen. Ich komme jetzt auch mit den harten und nackten Fakten hier mit dazu. Also es wird spannend.
Vor allem die nackten Fakten, das ist ja ein Thema tatsächlich. Gut, Im Geheimnis Ihrer Majestät, Bombenfilm, hat bei uns sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähnlich stark wie Goldfinger, deswegen die Erwartung ans Buch nicht minder hoch. Und so vielleicht mal kurz zusammengefasst, dein erster Eindruck, hast du jetzt schon mal ein bisschen reingelesen. Ich logischerweise auch, aber ich frage mich ja nicht selber irgendwelche Fragen, deswegen darfst du anfangen.
Hättest aufs Mikro rüberreichen können, hätte ich dich nochmal gefragt. Musst mir halt zuzwinkern, das müssen wir glaube ich noch üben. Aber ich doch, um auf deine Frage zu antworten, das Buch fand ich bisher eigentlich einen guten Start. War, glaube ich, auch wieder leicht unterschiedlich zum Film an der einen oder anderen Stelle. Beziehungsweise man erkennt verschiedene Muster im Film, aber in einer anderen Reihenfolge, sagen wir es vielleicht mal so, konnte man sich bisher gut geben. Ich fand es jetzt nicht super langatmig. Es gab ein, zwei Neuerungen, glaube ich, wo viel auch in der Vorstellung von Bond, um das vielleicht vorwegzunehmen, gespielt hat, was gar nicht live in dem Moment passiert, wo das Buch erzählt wird quasi, sondern wo man immer durch kleine Informationen dann darauf hingewiesen wird, dass er sich das gerade denkt, weil wahrscheinlich wenig passiert, was man jetzt beschreiben müsste. Das fand ich auch mal interessant. Deshalb, ja, konnte man gut starten. Wie ging es dir?
Ich bin tatsächlich auch ganz gut angetan. Du hast vollkommen recht. Wir sind da so inhaltlich generell nah an der Verfilmung mit kleinen Unterschieden oder kleinen Auslegungsgeschichten, die ein bisschen anders ausfallen tatsächlich. Was es halt so gerade so rein auf das Buch ein bisschen zerschießt, ist die Chronologie, die wir halt einfach nicht gegeben haben in der Literatur jetzt durch unsere Wahl. Das heißt, wir befinden uns mit dem Geheimnis Ihrer Majestät nach Feuerball und vor Man lebt nur zweimal. Also ziemlich verzwickt jetzt alles, weil ein paar Sachen schon angesprochen wurden, die wir jetzt im letzten Buch behandelt haben, ein paar Sachen wieder anknüpfen an den vorherigen Band. Das macht so ein bisschen durcheinander, ja, aber mit der Misere müssen wir nur halt mal leben. Dafür haben wir das jetzt so gewählt, das Format. Aber grundsätzlich bin ich sehr angetan. Gut, wir wissen, bei Bond geht es jetzt meistens nicht direkt rein in die Action, sondern es wird erstmal etwas aufgebaut, etwas kreiert, in dem Fall eine Situation. Und wir kriegen relativ schnell unser Bond-Girl, schätzungsweise. Ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt nicht noch irgendwas anderes dazukommt oder dazwischen. Also das nimmt recht schnell Fahrt auf, was natürlich auch für eine sehr ausgiebige Beziehung der beiden Charaktere sprechen kann. Und das ist ja immer eine Sache, die wir uns sehr wünschen. Mhm. Gut, bei seiner Potenzial, also seiner Frau war nochmal ein anderer Punkt, ganz einfach. Weil, Spoiler, da ist eine Hochzeit ausstehend. Aber wie es da hingekommt, das wissen wir jetzt in der Literatur noch nicht. Im Film wissen wir es. Und deswegen müssen wir uns das mal ganz gemütlich anschauen und auch gucken, wie sich diese Beziehung tatsächlich entwickelt. Es geht auf jeden Fall stürmisch los, würde ich mal behaupten.
Ja, das kann man, glaube ich, auch auf jeden Fall so festhalten. Und ich würde dir in vielen Punkten recht geben. Ich glaube auch, macht es manchmal ein bisschen verzwickt, dass wir das nicht chronologisch behandeln. Aber ich glaube, wir können unseren Zuhörern auch zugestehen, dass sie durchaus flexibel sind und da mitkommen. Aber klar, macht auch ein bisschen Spannung halt dann teilweise kaputt. Oder wenn man jetzt weiß, wie du gesagt hast, Spoiler mit Hochzeit, ist halt dann, weiß man halt einfach, wir haben es sogar explizit angesprochen, weil man ja das letzte Buch auch verstehen wollte. Und jetzt machen wir quasi nochmal einen Step zurück. Ist ein bisschen schade vielleicht, aber andererseits glaube ich gerade mit Blick auf die Filme auch nicht die dümmste Wahl gewesen. Und du hast ja am Anfang auch schon umrissen, manche Sachen. Kann man im Nachhinein auch nur noch schwer ändern. Ich glaube, es würde keinen Sinn machen, unsere Reihenfolge durcheinander zu schmeißen.
Eben. Okay. Damit sind alle Weichen gestellt. Bevor wir jetzt aber inhaltlich reingehen, noch ein kurzer Hinweis. Ihr habt wundert euch bestimmt, was vor 2 Wochen los war, warum da eine Sonderfolge gedroppt wurde und nicht die Folge, die quasi heute herauskommt, die ihr sehnsüchtig erwartet habt. Das war ein kleiner Fehler in der Matrix. Das müsst ihr uns leider verzeihen. Ab jetzt Kontinuität, auch bei uns wieder, hat oberste Priorität. Also wie gewohnt, alle 2 Wochen donnerstags die große Folge. Und einmal im Monat zum Monatsanfang gibt es dann unsere kleine Sonderfolge, die euch hoffentlich gefallen hat. Also das noch als kleine Ergänzung zur letzten Ausgabe beziehungsweise zur vorletzten, ihr wisst schon Bescheid, Woche. Genau, das war der kleine Zwischeneinspieler. Die Werbung sparen wir uns und können jetzt auch direkt reingehen in Kapitel Nummer 1.
Ja, wunderbar. Und ich habe diesmal auch, tada.
Oh, du hast ja jetzt auch Überschriften.
Überschriften, ja. Ist schon geil.
Du beraubst mir immer mehr meine Qualitäten hier.
Aber du darfst trotzdem, dann lassen wir es doch
bei. Nein.
Du darfst. Okay, dann legen wir mal los mit Seestück mit Figuren.
Das ist korrekt.
Okay, wir haben immer dasselbe Buch. Das ist schon mal gut. Urlaub machen wie jeder normale Mensch, nicht mit Bond. Die Region mag stimmen, doch selbst die bretonische Strandpromenade entlang flanierend hat er wie immer alles im Blick und Leben und Tod fest im Griff. Was aussieht wie Frauen hinterher zu spionieren, ist in Wahrheit härteste Detektivarbeit. Dass das observierte Objekt, wer hätte es gedacht, auch noch besonders gut aussieht, ist natürlich reiner Zufall. Doch der schöne Strandtag und das Sommerbaden haben langsam ein Ende. Die Schatten werden länger und dunkler. Komisch nur, dass sie nicht ganz verschwinden. James hat aber anderes im Kopf und schickt sich an, ein abendliches Bad zu nehmen. Wenn auch etwas unfreiwillig. So, wir befinden uns, wie man vielleicht schon gehört hat, an bretonischer Strandpromenade in Nordfrankreich im September. Und Bond chillt da ein bisschen am Strand, schaut sich das schöne Küstenpanorama an und beobachtet aber vor allen Dingen hauptsächlich das bunte Treiben am Strand. Genau, genießt da die Stimmung, fühlt sich auch so ein bisschen zurückversetzt in seine Jugend, in seine Jugendtage, fast schon wieder ein bisschen melancholisch, denkt er zurück und ja, durchlebt einfach nochmal seine Kindheit in verschiedenen Momenten, wie schön er das eben gehabt hat und ja, sinniert da und stellt dann eben fest, wie sehr er sich doch selber auch verändert hat seit seiner Kindheit, besinnt sich aber dann auch schnell und steckt es alles wieder in die Schublade, wo es hergekommen ist und sagt so, hey, nee, ist schon schön hier, die Erinnerung. Aber heute ist er eben deutlich mit umhüllt von schmutzigeren und gefährlicheren Erlebnissen und Erinnerungen eines Spions und sagt auch, da kann er sich jetzt nicht auf so Kindersachen konzentrieren, sondern muss wieder zurück, ja, quasi zu seiner Arbeit kehren, weil das finden wir hier dann eben raus und Bond sitzt eben an der Strandpromenade und beobachtet eine seiner oder ein Objekt, eine Dame, der hinterher spionieren will und kann sich dementsprechend seine Gedanken an seine Kindheit eben nicht erlauben und sieht da ein buntes, lockeres Treiben, was an vielen Menschen ist, die sich aber langsam alle zurückziehen, da der Strandtag so irgendwann sich natürlich auch dem Schluss neigt. Er sieht die Lifeguards, die sich da wieder zurückziehen und den letzten Call quasi fürs Baden ausrufen, dass eben ab jetzt nicht der Strand nicht mehr bewacht ist. Und so leert sich dann der Strand langsam. Nur eine Person am Strand bleibt eben liegen auf ihrem Strandtuch. Sie hat sich seit einer Stunde quasi nicht bewegt und fängt sich dann langsam an zu räkeln und aufzustehen. Und Bond merkt so, jetzt ist hier doch was im Gange, jetzt muss er aufpassen, und beobachtet dann leicht angespannt, was nun passieren wird. Denn er ist sich im Klaren darüber, es wird auf jeden Fall was passieren. Er folgt natürlich mal wieder seinen Instinkten und er wittert auch die Gefahr, die in der Luft liegt, und weiß, irgendwas ist hier im Busch, aber was genau hat er noch nicht durchschaut. Er selber merkt aber, so fokussiert wie er ist, nicht, dass hinter ihm oder in einer weiteren Café an der Strandpromenade noch zwei weitere Herren stumm in einer relativ dunklen Ecke sitzen und das ganze Treiben auch beobachten. Und sie beobachten aber nicht nur die Dame am Strand, nein, Bond ist auch durchaus nicht uninteressant für sie und wird selber auf einmal zum Observierten und ist nicht mehr selber nur noch der Observierende. Und ja, es wirkt auf alle, die zuschauen würden, so wird es zumindest im Buch beschrieben, sehr merkwürdig, die ganze Szenerie, weil sich Bond ja dessen nicht bewusst ist und selber denkt, dass er eben alles im Griff hat, und hinter ihm warten aber sehr üble Gesellen, wie auch der Typ von dem anderen Café eben feststellt. Das scheint ihm nicht ganz koscher, er hält sich da auch lieber mal raus. So kann man sich die ganze Szenerie eben vorstellen. Bond sieht dann eben, wie sich die Frau bewegt, und sie scheint sich entschlossen zu haben, dass sie nochmal baden gehen möchte. Und Bond denkt sich so, ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Uhrzeit, da nochmal baden zu gehen. Die Sonne ist weg, hätte man auch schon mal früher machen können. Und ja, Bond steht dann auch schon auf, weil er eben erkennt, dass hier irgendwas nicht ganz passt. Und macht sich auf den Weg über den Strand, über die Promenade zu der Frau, was dann auch seine zwei Schatten natürlich dazu verleitet, ihm zu folgen. Sie sind plötzlich hellwach, so ja, schweigend und halb tot, sie da gerade auch in der Ecke gesessen haben, und sich jetzt entschieden, hinter Bond herzulaufen, was diesem aber nach wie vor nicht wirklich aufzufallen scheint. Und so bewegt sich der ganze Trupp zu der Frau hin, und Bond weiß, dass die Frau irgendwas im Schilde führt, wo er dazwischen eben gehen muss. Und ja, der Kellner merkt so, ist richtig komische Stimmung auch von dem Café, wo die zwei Typen gesessen haben, und denkt so, ah, wäre eine Sache für die Polizei vielleicht, aber vielleicht soll ich mich auch einfach lieber raushalten, weil wenn ich da in die Quere komme, gibt es auch ein paar Probleme für mich. Und beobachtet es dann einfach nur, zieht sich dann zurück, um ja nicht später zwischen die Fronten zu geraten. Während Bond weiter auf die Dame im Wasser zu stampft und sich überlegt, ja, was kann ich hier eigentlich sagen, wie kann ich sie ansprechen? Offensichtlich merken wir relativ schnell, er kennt diese Frau und überlegt sich im Kopf, ja, machen wir es harmlos, hallo Tracy, so heißt offensichtlich diese Dame, oder sollte er besser gleich mit der Wahrheit herausrücken, weil er offensichtlich was weiß, was wir als Leser nicht wissen. So zermartert er sich den Kopf und begibt sich dann dahin. Die Frau mittlerweile schon relativ weit im Wasser, ist schon halb dunkel, und ja, die Stimmung wird natürlich ein bisschen im Buch beschrieben, leicht melancholisch, das passt natürlich auch ganz gut. Und Bond merkt, wie er ein starkes Bedürfnis hat, sie aus dem Wasser wegzubringen und zurück ins Licht der Stadt und einfach weg von diesem düsteren Ort. Genau, und überlegt sich nach wie vor, wie er die Frau ansprechen kann. Und ja, ist dann auch so nah an ihr dran, dass er sie rufen kann oder ihr zurufen kann. Aber seine Worte verhallen erstmal, oder sie scheinen nicht zu ihr durchzudringen. Es kommt erstmal keine Reaktion, bis sie sich dann aber nach einer kürzeren Pause doch entschließt, sich umzudrehen, und scheint ihn auch zu kennen. Also die beiden haben sich schon mal kennengelernt offensichtlich. Und sie fragt ihn, was er hier denn eigentlich will, und er entscheidet sich dann doch mit der Wahrheit rauszurücken und sagt so, hey, ich habe mir Sorgen um dich gemacht, deshalb bin ich dir quasi hinterhergelaufen, und ja, da finde ich gerade nicht so gut, was du machst. Wir wissen immer noch nicht, was eigentlich so richtig Phase ist, außer dass sie bis zum Bauchnabel im Wasser stehen und halt ein nettes Pläuschchen haben oder auch nicht. Aber Bond merkt so, sie nimmt ihn nicht wahr, und sie hat ein tränenverschmiertes Gesicht, also der scheint es auf jeden Fall nicht gut zu gehen. Soweit vielleicht mal. Genau, aber bevor Bond dann sich auch weitere Gedanken dazu machen kann, hat er erstmal ausgespielt, denn er wird aufgefordert, sich umzudrehen, und zwei der netten Herren, die ja bekanntlich auch hinter ihn hergelaufen sind, haben ein bisschen was dagegen, dass er sich da in dieser komischen Situation mit der Frau unterhält, mit Tracy unterhält. Wir können, glaube ich, beim Namen bleiben. Ein oder anderen wirkt, glaube ich, der Name auch ein Begriff, wollte ich schon sagen, sein. Ein Begriff sein, vor lauter Tracy. Und ja, genau, die zwei Herren stehen dann hinter ihm, Pistole im Anschlag, und fordern ihn sehr freundlich auf. So, ja, dreh dich mal um, wir scannen dich jetzt ab, wir würden dich gerne untersuchen, hast du irgendwas dabei? Und er weiß sofort, so beim Blick in die Sichter, ja, hab jetzt gerade hier nicht so viele Chancen. Ich leiste erstmal natürlich ja, das, was sie mir, oder ich befolge erstmal das, was sie mir sagen möchten, oder was sie mir sagen, und mach das, was sie wollen. Und schon beim Blick in die Gesichter weiß er so, ich habe es hier auch mit zwei Auftragsmördern zu tun, die spaßen jetzt auch nicht wirklich. Und er versucht, während er den Anweisungen folgt, eben sich schon mal aus dem Erscheinungsbild irgendwas zusammenzupuzzeln, hat verschiedene Optionen, denkt so, was haben wir hier, ist es Mafia, ist es sonst was? Aber woher kommen die halt überhaupt so? Was wollen die von mir? Ich meine, kennen die jetzt die Frau? Habe ich da irgendwo in eine Suppe gespuckt, wo ich nichts mit zu tun habe? Oder geht es jetzt nur um mich wieder, weil ich als Spion vielleicht ja wieder mal irgendwo auf was draufgetreten bin, wo ich nicht hätte drauftreten sollen? Da wird er auch nicht schlau draus. Er weiß nur, dass er in einer verzwickten Lage ist und entscheidet sich dann auch, das erstmal ad acta zu legen und weiter verbal erstmal zu attackieren sozusagen. Erlaubt sich auch den ein oder anderen flotten Spruch, um die Leute so richtig natürlich gegen sich aufzubringen. Und währenddessen nimmt er aber auch gleichzeitig aus dem Augenwinkel wahr, dass bei Tracy nach wie vor irgendwie die Luft raus ist. Sie steht teilnahmslos daneben, ist überhaupt nichts, was in Erkennung von den Personen oder dass sie irgendwie an der Situation teilnimmt. Und Bond ist einfach komplett schleierhaft, was hier eigentlich gerade abgeht. Er weiß nur, das könnte halt nicht gut ausgehen. So ist die relativ verzwickte Situation. Als er aber dann natürlich plötzlich noch einen Außenbordmotor hört und er weiß so, ah ja, da könnte die Küstenwache kommen, es klingt nach den typischen Booten, das wäre jetzt natürlich fantastisch, wenn ich hier aus dieser Situation rausgeholt werde. Dumm nur, dass die zwei Typen das so gar nicht juckt und er kommt schnell zu der Erkenntnis, dass er hier vielleicht ja doch nicht die Küstenwache zu erwarten hat, sondern weitere Komplizen. Er soll sich mittlerweile auch Schuhe und Socken ausziehen, Hose hochkrempeln und dann geht's ab ins Wasser rein und auf das Boot. Das gehört offensichtlich zu dem Plan dazu. Und Bond hat aber immerhin noch einen letzten Joker, den er quasi mit dabei hat. Er hatte in seinem Schuh mal wieder eins seiner berühmten Messer, die er da eben rausziehen kann. Das schafft er irgendwie da rauszunehmen und sich in die Hosentasche zu stecken, sodass es eben nicht gesehen wird. Und dann geht's auch mit dem Boot schon los und ja, der kalte Fahrtwind ist gar nicht mal so cool. Das sieht er auch bei Tracy, die sich sehr, sehr unwohl fühlt, aber nach wie vor auch komplett teilnahmslos an der Situation ist. Und er setzt sich daneben sie, ja, versucht sie da ein bisschen aufzumuntern oder sich einfach zu ihr zu setzen und sie zu stärken. Und ja, in dem Moment kann er eigentlich nur noch denken, so, wie machen wir weiter, überlegt oder spielt mit dem Gedanken, was machen wir mit dem Messer, könnte das was sein, um das Boot vielleicht auch zu versenken. Fand ich eine nicht so geile Idee irgendwie, wenn du selber mit im sinkenden Boot sitzt, aber war auf jeden Fall eine Überlegung, sind auf dem Meer unterwegs, ist vielleicht auch nicht das geilste Gebiet, um unterzugehen. Und so startet das ganze Buch und ja, da darfst du dann gerne mit Kapitel 2 einhaken.
Jo.
Und ich bin gespannt, was du so uns zu erzählen hast. Du kannst uns ja mal sagen, wie das Kapitel heißt. Kleiner Spoiler, ich weiß es.
Scherzkeks. Ja, bevor ich in das Kapitel reingehe, noch einfach kurz resümierend. Also es wirkt alles wirklich wie so ein Theaterschauspiel. Ja. Also sehr inszeniert wie ein Bühnenspiel. Fast komplett auch ohne Kommunikation. Also es gibt kaum Redeanteile. Es ist viel einfach Interaktion, nonverbale Interaktion oder wirklich Gedanken von James, der ja anscheinend schon mehr weiß, wie wir jetzt dann gleich erfahren werden. Also dass es eine Vorgeschichte gibt, weil er kennt den Namen von Tracy und das lässt ja darauf deuten, dass da irgendwie eine Art Vorgeschichte gibt, die ihn dahin geführt hat, anders als im Film. Da sind wir reingegangen, indem ja sie da ans Wasser gefahren ist und er sie da vom Selbstmord bewahren wollte und anschließend dann noch ein paar Leute schachmatt gesetzt hat und man dann sich erst irgendwie später im Casino hat kennengelernt. Hier wird das Spiel so ein bisschen umgedreht, aber dazu dann gleich mehr. Genau, dann gehe ich jetzt gerne in Kapitel 2 rein mit dem Namen Gran Turismo und mit meinem kurzen Teaser. Wie viel Bond-Klischees kann man in ein Kapitel packen? Schauen wir uns das Ganze an. James bereitet eine Kündigung für seinen Arbeitgeber vor. Check. Es gibt eine rasante Verfolgungsjagd, bei der das Maximum an Leistung aus den Vehikeln rausgeholt wird. Check. Eine attraktive, unbekannte Blondine zieht James' Interesse auf sich, sodass alles andere nebensächlich wird. Check. Nicht zu vergessen blicken wir auf alte Fälle zurück. Check. Viel mehr Bond-Feeling geht gar nicht. Also nichts wie hin zum Ort, wo alles begann. Ab ins Casino Royale. Ja, also, wir haben einen kleinen Zeitsprung wieder. Ist ja auch so ein typisches Element von Fleming, dass wir immer wieder verschiedene Zeitebenen abarbeiten und hin und her springen. Und wir sind jetzt 24 Stunden in der Vergangenheit. James fährt mit seinem Continental Bentley Sportvariante R von Appleville nach Montreux mit sportlichen 130,
Das
140 Sachen.
war ich schon wieder so wild, Alter.
Im
Also,
Zeitgeschehen eingeordnet ist das sehr
ja,
viel.
würde ich
Das ist
auch,
schon
würd ich
sehr
auch
viel. Ich
sagen,
weiß auch gar
Alter.
nicht, ob das bei den damaligen Straßenverhältnissen überhaupt funktioniert, aber anscheinend schon. Ist auch kein Problem für ihn, weil er ist ja quasi eine Stufe vom professionellen Rennfahrer. Und innerlich denkt er über mal wieder ein Kündigungsschreiben an M nach, weil wir wissen, James' Toleranzgrenze für seinen Job ist irgendwie ja, ziemlich variabel. Und ist ja nicht die erste Kündigung, die er jetzt ausstellen möchte oder ausspricht. Hat folgende Gründe, die er auch abarbeitet. Punkt 1, die Mission Feuerball war ja ein voller Erfolg. Und im Anschluss dessen wurde James auf Blofeld angesetzt und dessen Organisation Spectre. Und ja, muss jetzt zu seinem Verdruss dem hinterherjagen und er sieht da irgendwie keinen Sinn hinter oder auch keine Erfolge. Er ist auch selbst immer über sich begeistert, mit welcher Wortgewandtheit und mit welchem Wortwitz er da seine Sätze formuliert.
Er fühlt sich, um da vielleicht kurz einzusagen, er fühlt sich da schon sehr geil. Und ich fand es total cool tatsächlich geschrieben. Es hat mir echt Spaß gemacht beim Lesen, weil du immer wieder in Klammern so die Gedanken von Bond noch hattest, so, oh nee, das kann ich so eigentlich auch nicht schreiben. Da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber egal, jetzt müssen wir erstmal so quasi das Gerüst aufsetzen und dann läuft es schon. So,
Dann
das ist vielleicht ein
kommen die
bisschen
Feinheiten.
hochgestochen. Oh, aber das ist schon sehr gut gelungen und so. Das fand ich eigentlich
Ja.
echt, muss ich sagen, vielleicht ganz gut.
So, zweiter Punkt. James nahm die Mission, die ihm da aufgetragen wurde, nur widerwillig und unter Protest an. Das wäre eigentlich eine Arbeit für Interpol oder irgendwelche anderen Organisationen, die halt dafür existieren letztendlich. Stattdessen reist er wie so ein Vollidiot 12 Monate durch die Weltgeschichte, spielt Detektiv und hat nada gefunden, also wirklich Zero. Punkt 3, sein häufiges Gesuch, die Mission endlich zu beenden und etwas Sinnvolles zu machen oder Blofeld offiziell für tot zu erklären, wird einfach ignoriert oder kurz und knapp abgelehnt. Punkt 4. Das Ganze gipfelt dann in einer falschen Fährte nahe Sizilien, wo James der komplett falschen Spur auf dem Weg ist. Irgend so ein Weinbauer da, der deutsch-italienische Wurzeln hat und eine neue Traubensache züchten möchte, um dann mal wieder in diese Weinrichtung zu gehen. Und er hat das untersucht und hat sich damit dann die Mafia zum Feind gemacht. Und das hatte er einen unschönen Ausgang, wurde uns berichtet. Und James musste Hals über Kopf dann Sizilien bzw. Italien verlassen. Nicht so cool. Und sein fünfter Punkt, er sieht einen Qualitätsmissbrauch seiner Person in dieser Mission. Und das führt ihn jetzt einfach zur Kündigung. Also das gipfelt alles jetzt darin, dass er sagt, er hat die Schnauze voll. Entweder er macht was, kriegt was anderes oder er geht einfach. Ja.
Kennen wir ja auch noch aus dem Film auf jeden Fall. Da hat er
Ja.
ja auch, vielleicht nicht so wortgewandt, aber auch sein Schreiben aufgesetzt.
Yes. Er weiß selber noch, dass er, wie du schon sagst, einiges noch ein bisschen abändern muss, aber das Grundgerüst gefällt ihm sehr gut. Es wirkt auch vieles ein bisschen aufgeblasen, aber naja, übermorgen wird das seiner Sekretärin diktieren und wenn sie dann eben heult, dann ist es so. Er hat einfach die Schnauze gestrichen, voll einem Geist hinterher zu jagen, den er nie finden wird. So. Das war James' Gedankengang, als ihn auf einmal ein Lancia Spider Cabrio ja, rasant überholt, gefahren von einer Frau am Steuer, die erstmal die Hupe vergewaltigt und anschließend, wie gesagt, an James vorbeizischt. Das rüttelt ihn wach und bedeutet nur eins: So eine flotte Dame muss automatisch hübsch sein, so der Trugschluss, also nichts wie hinterher. Die beiden liefern sich nun ein Rennen über die nordfranzösische Gegend, Küste, wie auch immer, bei dem James bis an das maximale Leistungslimit seines Bentleys geht, der auch nebenbei getuned ist und gegen die Empfehlung der Vertragswerkstatt jetzt irgendwie ummodelliert wurde, sodass er auf ganze 200 km/h kommt, was einfach monströs ist. Doch die Frau hat einfach das besser austarierte Auto, besser gesagt, die Achse ist deutlich besser geeignet für die Ortschaften rund um und um ihre Rennstrecke, sodass sie ihn da immer wieder abschütteln kann. Und James wollte eigentlich nach Royal ins Casino, doch jetzt hat er sich halt entschieden, ja, wenn ich an der Frau dranbleiben kann, dann folge ich der, wo immerhin sie fahren wird. Wie gesagt, Problem ist einfach, an einem gewissen Punkt hat sie ihn abgehängt, er kann einfach den Ortschaften nicht mithalten und naja, nimmt dann doch die Abzweigung nach Royal. Das nimmt ihm dann letztendlich die Entscheidung ab. Doch er weiß jetzt schon, das gibt auf jeden Fall ein Wiedersehen. Also da sieht man sich immer zweimal im Leben. Dann kann James auch wieder wie ein normaler Mensch fahren oder naja, in seinem Tempo halt normal fahren. Also wieder das Auto ein bisschen schonen. Er hat nämlich schon Bedenken, dass der Arnold-Lader zu sehr getreten wurde und ihm die Karre bald um die Ohren fliegt, weil das alles auch nicht ausgetestet wurde bisher. Das war jetzt so quasi die Probefahrt im Vollspeed. Und er versinkt an Erinnerungen von Le Chiffre aus Casino Royale, also dem ersten Band. Denkt natürlich nicht an das Casino und nicht an den Band. Und wie er jährlich zum Friedhof hier herkommt, um Vespa die Ehre zu erweisen an ihrem Grab. Ja, und er ist gespannt, was dieser September für ihn bereithält, ob Gewinn, Verlust oder vielleicht auch eine Frau. Heute ist nämlich Saisonabschluss im Casino Royale. Das bedeutet, es wird ziemlich, ziemlich voll sein mit sehr vielen Besuchern. Auch die Einheimischen werden dann mal geladen. Da wird die Pforten für die geöffnet. Und das wird ein ziemliches Gelage bis spät in die Nacht. Er hat 1 Million alter französischer Franc dabei. Klingt dann nach Millionär. Tatsächlich ist es gar nicht mehr so viel. Es sind nur 800 Pfund, was auch eigentlich gar nicht so wenig ist, wenn wir diesen inflationsbereinigten Status uns angucken. Aber er will sich gerne als Millionär fühlen, deswegen da die alten Francs und nicht die neuen. Am Hotel Casino steht dann tatsächlich der Lancia, der ihn eben überholt hat, der gerade entladen wird. Und James kann sein Glück gar nicht fassen und drückt dem gleichen Mitarbeiter, der dort die Koffer rausnimmt, auch seinen in die Hand und wird dann erstmal vom Manager des Hotels in Empfang genommen. Beide sind alte Bekannte, der Manager freut sich, dass er James sehen kann. Der hat halt auch Kontakte in den Geheimdienst rein und so weiter und so fort. Deswegen, sobald James kommt, wird das auch alles so schön durchgegeben. Und das gibt Bonuspunkte auch für ihn letztendlich. Und James ist natürlich an der Frau interessiert und fragt, wer das denn sei. Eine gute Freundin des Hauses. Und der Vater ist ein reicher Industrieller. La Comtesse Teresa di Vincenzo. Und sie ist wohl eine Lebefrau. Zwinker, zwinker. Also da weiß man, okay. Spannend. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Da werden noch so ein paar Höflichkeiten ausgetauscht. Im Großen und Ganzen wird dann James einfach in sein Zimmer geführt, ist dort dann etwas enttäuscht, weil er eigentlich Frauen mag, die kein Allgemeingut sind, die nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Und naja, Comtesse klingt schon relativ hochgradig und irgendwie auch so ein bisschen, als wären da schon sehr viele Leute irgendwie in Kontakt mit ihr gewesen und er möchte lieber Privatfrauen für sich entdecken, so quasi, ich weiß es nicht, nach Edelsteinen selber suchen gehen, die irgendwie verdeckt sind und noch gar nicht so frei liegen, um das ein bisschen eleganter auszudrücken, als der gute James schafft. Aber etwas Snobismus oder Akzeptanz der Stars ist auch viel schwerer zu bekommen. Also er sagt sich selbst, um das einzugestehen, naja, bei den anderen muss man sich auch viel mehr anstrengen, weil die eben auch viel mehr Mitbewerber haben. Und vielleicht kriegt er das da einfach nicht so gut gekettet. Da macht er sich Stadler für den Arm mit der klassischen Dusche, legt die Klamotten raus, holt sich einen leckeren Aperitif und denkt nach, wo er denn was Leckeres essen kann. Er ist überhaupt kein Feinschmecker, hat auf seinem Weg von Italien nach Frankreich alle Touristenfallen mitgenommen, die es so gab, auch die edleren Geschichten und hat sich da so dezente Unwohlseinszustände geholt und sagt, jetzt ist Schluss mit Magenverstimmung, ich habe die Schnauze voll. Gerade am Vorabend war unterwegs in der Nähe von Orleans und hat da ein fürchterliches französisches Mahl zu sich genommen mit extrem miesem Service, weil es einfach daran liegt, dass jetzt Ende der Saison ist und das auch noch für teuer Geld. Und sagt er, fantastisch, das brauche ich heute nicht. Deswegen lieber zu seinem Lieblingsrestaurant hier in der Gegend. Dort reserviert er sich schnell einen Tisch und vernascht einmal schnell ein halbes Rebhuhn und fährt glücklich und zufrieden dann zum Casino und hat im Restaurant auch gut was getrunken, ist vom Wein und vom Kaffee erheitert oder voll auf Temperatur gebracht und geht jetzt fröhlich und guter Dinge auf den Weg rein in die Spielhölle, also ins Casino. Und mit diesem Hinweis endet dann Kapitel 2 und wir gehen dann über zu Kapitel 3.
Ja, finde ich auch eigentlich ein ganz, ganz gutes Kapitel, aber mit ein paar wilden Vorurteilen, auch gerade so, dass Frauen, die ja überholen, dann hübsch sein müssen. Ich meine, passt zu Bond schon wieder, aber ist schon auch sehr wild. Also vielleicht an der Stelle noch anzumerken. Aber ja, ich würde mal sagen, wir sind trotzdem noch nah am Film dran, aber in einer anderen, ein bisschen anderen Reihenfolge.
Ja.
Gut, lass uns zu Kapitel 3 gehen, das Spiel der Schande. Und mit meinem kleinen Anteasern für das Kapitel.
Yes.
Es ist wieder soweit. Bond mit einem Arsch voll Geld unterwegs im Haus des Geldes gibt er den Robin Hood der Spielsüchtigen. Die Frage nach dem passenden Spiel stellt sich für ihn natürlich nicht. Sein Guilty Pleasure ist und bleibt Baccarat und sonst nichts. Wobei, Moment mal, zu einer hübschen Dame würde er natürlich auch nicht Nein sagen. Es ist also wieder an der Zeit, sein Glück auf den Prüfstand zu stellen. Was wird es heute sein? Glück im Spiel, aber Pech in der Liebe oder doch andersherum? Bond setzt wie immer auf alles und zwar auf beide Karten.
Und ich bin sehr dankbar, dass du dieses Kapitel bekommen hast, weil ich hasse es, diese Casino-Sachen zusammenzufassen, weil es so nervig ist mit diesen ganzen, die Handlung ist da tatsächlich immer so ein Beiwerk und es geht vielmehr immer um irgendwelche spielerischen Finessen oder irgendwelche Auseinandersetzungen im spielerischen Sinne und das dann auf den Punkt zu bringen, finde ich super anstrengend, dass man sich da nicht verliert und deswegen bin ich da guter Dinger, dass du das richtig flott vorbereitet hast.
Ich versuche es natürlich kurz und knapp, die spielerischen Kniffs und Tricke zusammenzufassen. Es war auf jeden Fall auch wieder wild. Ich habe mich versucht zu informieren und dachte so, was haben wir jetzt schon wieder für ein neues Spiel, bis ich dann herausstellte, yo, wir sind hier wieder beim Baccarat, aber halt in irgendeiner Special Edition oder so. Es ist geil. Nun gut, das Kapitel startet auf jeden Fall mit einer kurzen Passage in Klammern und es beschreibt nochmal das Hier und Jetzt, wie man dann relativ schnell erfährt, nämlich Bond in diesem Boot, das wir in Kapitel 1 eingeführt bekommen haben und er mittendrin in diesem Boot auf der Suche nach einem Fluchtplan. Und er ist eben am Überlegen, ja, wie vorher schon gesagt, soll ich das Boot mit einem Messer aufschlitzen und vielleicht von hier aus schwimmen? Oder wie machen wir das? Wir sind nicht allzu weit weg vom Ufer, wir sind mittlerweile auch auf den Fluss eingebogen, auf den Royal, der da eben ins Meer mündet. Und ja, wäre eigentlich ganz cool. Aber die Frage ist halt, was wäre mit Tracy und was für Waffen haben eventuell auch die Männer dabei? Und deshalb verwirft er seinen Plan relativ schnell und widmet sich mal wieder seinen Gedanken, die da an das anknüpfen, was du eben uns schon vorgestellt hast. Und so war er nach dem Essen eben gestern im Casino, ist reinspaziert, hat natürlich die Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen und in diesem pompösen Bau, der durchaus natürlich, wie man Casino erwartet, sehr schick eingerichtet ist, hat er sich dann erstmal umgesehen. Und drin scheint man ihn auch zu kennen, den Blickkontakt zum Chef des wichtigsten Spiels. Wir haben hier, by the way, bemerkt, auch sehr, sehr viele französische Begriffe mit drin, die ja auch...
Das finde ich auch tatsächlich sehr nervig.
Ja, ich wollte gerade sagen...
Das wird einfach nicht übersetzt. Also ja. Du hast ganze Konversationen auch auf Französisch, die nicht übersetzt werden.
Ja, das könnte man natürlich sagen, Französisch können viele Deutsche, ich gehöre leider nicht dazu.
Ja,
insofern, ich erspare euch das auch, weil die Aussprache natürlich relativ... sage ich mal, schwach ist insofern. Genau. Bond reicht es auf jeden Fall schon, ein kleines Zwinkern über den Tisch zu senden und schwuppdiwupp scheint Nummer 7 am Spieltisch reserviert zu sein oder Platz 7 und er wird dort für ihn alles vorbereitet und es wird eben Chemin de Fer gespielt, was, wie sich herausgestellt hat, eine Variante des Baccarat ist. So mal vielleicht der aktuelle Stand. Wie du schon angekündigt hast, Bond bestens gelaunt, er mustert seine Mitspieler und zahlt halt erstmal die 100.000 Francs ein. Ich glaube, da war wieder in alten Francs gerechnet. Es war sehr verwirrend, weil teilweise in neuen Francs, in alten Francs und in Pound und sonst was gerechnet wurde. Also ich seht's mir nach, wenn die Zahlen nicht immer ganz stimmen. Es wird auf jeden Fall ein kleines Sümmchen eingezahlt.
Man muss ja auch sagen, der Tisch, den er da gewählt hat, ist auch dezent über seiner Gehaltsklasse.
Also absolut.
Wenn man da
Ja, total. Es ist auch ein wilder oder der übliche, wie er sagt, übliche internationale Mix an Spielern aus Männern und Frauen, die ja durchaus eben, wie du sagst, sehr viel Geld mitbringen und vielleicht nicht seine Gewichtsklasse sind oder Gehaltsklasse besser gesagt. Das war aber zu erwarten, weil das ja eben der Saisonabschluss ist und dadurch von überall her die Leute kommen. Und das Schlimmste eigentlich für ihn an diesem Tisch ist, dass nirgends in diesem oder generell im ganzen Casino bisher nirgends eine Frau ist, die in irgendeiner Weise was für ihn wäre. Und ja, nimmt dann also erstmal die Stimmung am Tisch für sich wahr, merkt so, ja, es ist jetzt nicht wirklich wohlwollend und eigentlich auch nicht wirklich einladend, alles sehr kalt, aber das stört ihn ja meistens nicht, weil er ja eh dann die Leute abziehen will und ein bisschen Asche und Profit machen will. So geht der Kartenschlitten dann eben rund um den Tisch. Jeder Spieler ist an der Reihe und das Spiel ist relativ langweilig am Anfang. Keiner kann so wirklich einen Coup landen. Immer nach dem zweiten Coup. Ich versuche jetzt das Spiel nicht weiter im Detail zu erklären, weil ich es selbst relativ kompliziert fand. Man kann eben verschiedene Coups hintereinander spielen und wenn man versagt, geht der Kartenschlitten quasi weiter und keiner schafft es halt über den zweiten hinaus. Bond nimmt sich vor, ey, bitte, die Schallmauer vom dritten muss jetzt doch endlich mal geknackt werden und das gelingt über eine Stunde eben keinem von dem, aber Bond ist es sicher. Kartenglück, das wird schon irgendwann auf seiner Seite sein. Es kann ja nicht nur negativ laufen. Und genau, das soweit nach der ersten Runde hat er sich dann nicht wirklich was getan, kein großes Plus gemacht und erstattet den anderen Tischen erstmal einen Besuch ab, wie zum Beispiel Roulette, normales Baccarat etc. Da gibt es alles, was das Herz begehrt eines Spielenden. Aber nirgends, und das ist eben das Schlimme oder Wichtige, findet er diese Frau, die in dem Lancia mitgefahren ist, oder Lancia, der ihn vorher überholt hat. Und bei dieser Aussicht, ja, ist er dann relativ schnell ernüchtert und kehrt zu seinem Chemin de Fer zurück und hat Bock auf die nächste Runde. Und diesmal ist das Schöne, es läuft so richtig, der dritte Coup klappt direkt, also das heißt, er kann erstmal, er bleibt im Besitz der sogenannten Bank und spielt erstmal als Startspieler, wenn man es vielleicht so nennen kann, und spielt sich dann auch ein richtig nettes Sümmchen zusammen. Sechs Siege am Stück folgen und er hat 1,6 Millionen alte Francs auf einmal in seiner Bank. Und das ist schon mal sehr geil, weil die bleiben ihm sicher und da hat er ein gutes Sümmchen zusammen. Aber die anderen Spieler sind natürlich wenig begeistert, wenn jetzt da irgend so ein Engländer angelaufen kommt und ihnen das Geld aus der Tasche zieht, sind auch so langsam ein bisschen misstrauisch, gehen mit geringeren Einsätzen rein und Bond so, boah, ja, lohnt sich dann auch nur noch so mittel. Und nach dem 10. Sieg in der 10. Runde, in der er der Bankier eben ist, steigt dann noch eine zusätzliche Engländerin ein und fordert ihn eben heraus. Und Bond ist sofort klar, warum auch immer, dass er hier jetzt nicht gewinnen wird und damit die Bank erstmal los ist. Und genauso kommt es dann auch. Genau, damit hat er aber sein nettes Sümmchen erstmal gesichert, kann sich zurücklehnen und beobachtet die restlichen Personen am Spieltisch und überlegt sich, welche Strategie er jetzt eigentlich spielen könnte, weil er will ja dann sein Sümmchen nicht verlieren, sondern würde das Ganze sehr defensiv gerne angehen. Und genau, so kommt es dann auch, dass weitere Personen in dieser Runde Glückssträhnen haben und ihn kotzt es relativ an, weil es halt auch noch so ein unsympathischer Dude ist aus Lille, der dann auf einmal einen richtigen Lauf hat und Bond denkt sich so, oh ey, keine Ahnung, was ist da jetzt eigentlich los? Aber das Ganze wird natürlich für Bond zur Nebensache. Wir können es uns denken, die gute Frau aus dem Lancia kommt vorbei. Und bevor er richtig checkt, dass sie eigentlich am Tisch ist und vielleicht auch das Potenzial hätte mitzuspielen oder da interessiert dran ist, steigt sie auch einfach halt schon ein, fordert den Typen mit der Bank, der da eben der Herr aus Lille ist, heraus und ja, versucht da eben einzusteigen. An der Stelle bin ich dann allerdings ausgestiegen aus den Regeln, weil ich nicht gecheckt habe, wie jemand einfach zum Tisch kommen kann und in dieses Spiel einsteigen kann und sagen kann, ja, ich fordere jetzt die Bank heraus, ich setze einfach mal irgendwas und spiele. Habe ich mich gefragt, was machen die anderen Spieler am Tisch, aber ich habe es offensichtlich nicht ganz durchdrungen. Deshalb
Naja,
kürzen wir das hier.
also
Oder hast du da ergänzende Infos?
ich kann jetzt auch nicht erklären, warum sie einfach einsteigen darf. Es war ja nur so, dass er die Bank gehalten hat
Ja.
und der Einsatz irgendwie bei 2 Millionen Francs lag. Und alle gesagt haben, naja, ganz bestimmt nicht, das ist viel zu hoch. Also es wollte keiner reingehen. Und irgendwie durfte sie dann einfach, weil sie gesagt hat, ja, dann gehe ich halt, durfte sie mitmachen.
Ja, ist
Aber ob das die
echt
feine
geil
Art
irgendwie.
ist, sei mal dahingestellt.
Ja, das stellt sich auch relativ schnell raus, dass es halt nicht so die feine Art ist, Problem in der ganzen Sache ist nämlich, sie verliert und der Spielleiter stellt dann fest, ja, oder es wird erstmal getuschelt, weil festgestellt wird, oh ja, die gute Dame, die kann nicht zahlen. Die hat halt einfach kein Geld dabei, aber hat einfach mal auf 2 Millionen gesetzt und versucht, das Ganze zu gewinnen. Und das ist halt insgesamt nicht so cool für sie, weil das den Ruf sehr schädigen kann, wenn man mit solchen Spielschulden dann aussteigt, wenn man die nicht begleichen kann und damit auch eigentlich aus allen guten Häusern in Frankreich, aber auch Deutschland und anderen Ländern den Casinos verwiesen oder verwiesen wird und dort nicht mehr weiterspielen kann. Und das für Bond natürlich super schlimm, weil er ja voll der krasse Spieltyp ist. Ich glaube, andere würde das weniger krass jucken, aber der sogenannte Coup du Déshonneur oder so ähnlich, wagt man eben eigentlich nicht. Das bedeutet eben, dass man einsteigt, ohne dass man das Geld hat, weil wenn man dann auf die Schnauze fällt, ist eben raus. Bond checkt es relativ schnell, er findet die Frau super geil. Also, was macht er? Er zieht seinen ganzen Gewinn, schiebt ihn rüber und sagt so, ey, sorry, hier bitte, schmeiß ich mal in die Mitte. Hey, die Dame hat vergessen, dass wir heute zusammenspielen. Natürlich kann ich das begleichen. Und jetzt geht mir aber bitte nicht auf den Sack, können wir hier bitte weiterspielen. So, löst sich dann auch die ganze Anspannung auf, weil natürlich alle drumherum krass daran interessiert waren, wie es jetzt weitergeht und was das für ein, ja, sag ich mal, krasses Ereignis war, womit keiner gerechnet hatte und Bond spielt das alles herunter. Er würde nur gerne halt diese 2 Millionen, die er da gerade reingeschmissen hat, auch gerne wieder rausholen. Und das führt ihn zu einer sehr riskanten Spielstrategie oder er versucht eben gute Gewinne zu machen und steigt dann eben auch ein und versucht gegen den Mann zu setzen. Das Problem ist, er hat nicht genug Geld. Das heißt, andere am Tisch müssen ihn unterstützen, um den Mann überhaupt herauszufordern. Und die hat er aber schnell zusammen, weil sich natürlich alle erinnern, oh, Bond hatte vorhin gute Glückssträhne. Komm, da können wir mal ein bisschen was springen lassen. Steigen alle ein und ja, will jetzt versuchen, mit Hilfe der anderen das Spiel eben zu gewinnen und die Bank oder Banco von dem Mann eben loszueisen. Es kann losgehen, läuft aber halt nicht. Ich halte es kurz, Bond verkackt's und das bringt ihm natürlich richtig Sympathien am Tisch ein, weil die Leute natürlich durch ihn ihr Geld auch noch verloren haben. Er hat nicht nur seins verzockt, sondern das von den anderen Leuten halt auch noch. Damit entschließt er sich dann auch relativ schnell von dem Tisch zu verabschieden und das Spielen vielleicht für heute an den Nagel zu hängen und er geht einfach am Ende mit einer Nullrechnung aus dem ganzen Ding raus. Schade war's, aber naja, so ist es halt. Und er macht sich dann natürlich auf, ärgert sich kurz, dass er das Vermögen eben verspielt hat, vor allen Dingen aus einer Dummheit heraus wie einer Ritterlichkeit. Und hockt sich dann aber an die Bar, weil dort natürlich das Objekt der Begierde sitzt. Und die Frau, die er eben gesaved hat, hat sich einfach zurückgezogen. Da gab es ja auch keine größere Interaktion. Und da will er jetzt nochmal nachhören, was eigentlich so los ist. Sie schaut allerdings gar nicht richtig auf, während er bemerkt, dass er ein weiteres Mal verloren hat. Das hat sie natürlich interessiert, wie es gelaufen ist. Und er sagt so, ja, war nix. Und ja, schade ist es. Aber er versucht sie dann aufzumuntern, weil er merkt, die Stimmung ist jetzt gerade auch nicht so krass, obwohl er sie eigentlich gerettet hat und sagt ihr, ja, bist ja echt eine richtig gute Fahrerin auch. Also ich durfte mir da heute schon einen kleinen Eindruck von verschaffen und versucht sie eben mit Nettigkeiten auf seine Seite zu ziehen. Und er kann sich aber natürlich den Kommentar auch nicht verkneifen, dass er sie, wenn er wirklich gewollt hätte, wir wissen es alle, natürlich überholt hätte. Das klang vor im Auto noch ein bisschen anders, als er in seiner klobigen Karre saß und in den Ortschaften nicht hinterherkam, aber es wäre natürlich kein Problem gewesen, aber genau das triggert sie halt dann und fordert sie heraus, sodass sie doch langsam in das Gespräch einsteigen und sie ein bisschen Kontra gibt und sagt so, ja, in den Dörfern wäre sie nie an mich rangekommen, im Leben nicht, da wäre ich weg gewesen, wenn ich das wirklich gewollt hätte. Also da haben sie wenigstens schon mal eine Basis, wo sie sich unterhalten können. Genau, so kommen sie eben ein bisschen ins Gespräch und er bestellt natürlich dann wie immer seinen guten Alkohol. Dass man das Ganze ein bisschen begießen kann. Und sie hat ihm eben auch gesagt, dass er wie ein Henker gefahren ist und dass er ja dann auch krass unterwegs war beim Fahren, aber das nicht weiter ins Gewicht gefallen ist, dass er dann hinten raus nicht mithalten konnte, weil er schließlich am Leben bleiben will und sie halt nicht, wie man dann da so heraushören kann. So interpretiert es Bond zumindest. Und genau, wie gesagt, bestellt sich dann was zu trinken und begießt das Ganze, dass sie jetzt hier zusammensitzen, stellt aber eben auch fest, dass sie doch bitte gerne am Leben bleiben könnte. Das wäre doch wunderschön, insbesondere heute Nacht. Das wäre ihm ganz recht. So, und genau, hat natürlich stellt sich selber kurz vor und sagt dir auch schon, dass er von all seinen Nachfragen an der Rezeption erfahren hatte, wer er ist. Also sie hat sich über ihn auch schon offensichtlich schlau gemacht, nicht nur er über sie. Und ja, sie möchte aber nur Tracy genannt werden, weil heilig ist sie nun wirklich nicht. Und Bond, ja, weiß dann natürlich auch Bescheid. Sie sagt dann noch, sie hat eigentlich auch hier keinen Bock auf eine weitere Unterhaltung. Wenn er irgendwie was im Bett haben will, dann können wir das jetzt machen. Sie würde sich jetzt auf ihr Zimmer zurückziehen und wenn er Lust haben sollte, könnte er hinterherkommen. Er hat ja schließlich auch schon sein Geld dafür vorgestreckt. Wäre vielleicht eine teure Nacht, aber kann er sich dann ruhig gönnen und seinen Verdienst abholen und dann könnten sich die Wege ja auch wieder trennen. Das heißt, sie geht vor, sagt ihm noch ihre Zimmernummer und damit bleibt er erstmal allein an der Bar zurück und kippt sich noch einen weiteren. Er hat ja heute noch nichts getrunken hinter die Binde und damit endet das Kapitel tatsächlich. Und ich gebe an dich weiter. Oder hast du noch irgendwelche Kommentare zu dem Kapitel?
Er ist einfach ein sehr spannendes Aufeinandertreffen dieser zwei Persönlichkeiten, auch schon im Spiel. Also James ist ja einerseits froh, dass sie endlich da ist, auftaucht. Sie hatte sie ja teilweise auch gesucht. Und dann steigt sie halt mit so einem Move ein, wo James, wo erstmal alle den Atmen anhalten. Dann verlangt sie innerhalb des Spiels einfach noch eine Karte, wofür James klar ist, okay, das Ding ist jetzt gelaufen. Das ist eine richtig dumme Aktion. Sie hat gerade das Geld in den Sand gesetzt. Einfach sehr, sehr fahrlässig gehandelt, sehr, 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 sehr. Ja, naiv, in Anführungsstrichen. Und dann stellt sie ja dann noch raus, sie kann gar nicht zahlen. Was, wie du schon gesagt hast, nicht nur, also einfach dazu führt, dass sie sämtlichen Häusern, Einrichtungen in ganz Frankreich, europaweit eine Persona non grata ist, aber auch einen sozialen Abstieg mit sich führt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den James anführt. Also dieser soziale
Ja.
Abstieg, der damit einhergeht, wenn du halt so eine gebrandmarkte Person bist, gerade in diesen Kreisen, in denen man sich da bewegt. Ja, und dann aus dieser Nummer rauskommt, ohne irgendwie einen Dank oder so. Also, sie geht ja dann auch einfach vom Tisch weg, nachdem James für sie bezahlt hat, ohne irgendwie was zu sagen. Ja, und dann gehen sie in dieses Gespräch rein. James will sie einfach kennenlernen und sie blockt da recht schnell und sagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf ein Gespräch mit dir. Du kannst jetzt hier für deine 4 Millionen Franc deine Nacht abholen und dann ist gut. Und droppt dann halt auch noch zusätzlich diesen suizidalen Gedanken. Gang von wegen, hey, ich hänge gerade irgendwie nicht so sonderlich an meinem Leben. Das ist mir alles relativ und unterstreicht das halt ja mit ihren ganzen Aktionen. Sei es eben mit dieser Spieleinsatz, der ihr, also das war ihr egal. Also sie hätte gewinnen können. Ich weiß nicht, ob das was mit ihr gemacht hätte oder verlieren können. Einfach komplett egal und auch der Fahrstil lässt sich dadurch ja erklären. Spannender ist ja dann eher diese moralische Frage von James, ob er auf diese Nacht eingeht oder nicht. Weil er weiß ja anscheinend, okay, bei der passt irgendwas nicht. Ist der tendenziell eine Person, die Hilfe braucht. Und ob es die Hilfe von einer Nacht zu zweit ist, sei mal dahingestellt. Aber das werden wir ja erfahren.
Absolut, also gebe ich dir auch in vielen Punkten recht. Ich finde es auch spannendes Zusammentreffen. Ich finde, sie wirkt halt auch sehr runtergekommen, sehr, wie du schon gesagt hast, hängt nicht wirklich am Leben und das zeigt sie natürlich auch. Und ich glaube nicht, dass ein Sieg was mit ihr gemacht hat in dem Spiel, so genauso wenig wie auch die Niederlage eigentlich was mit ihr gemacht hat. Der soziale Status ist ihr auch egal. Und wenn du dann danach noch droppst, dass du gegen den nächsten Baum fahren kannst oder so und das ihr eigentlich auch scheißegal ist, glaube ich, wäre dann auch dieses gesellschaftliche Ansehen sehr zweitrangig gewesen. Also gebt ihr da voll und ganz recht. Aber gebt uns doch gern mal ein bisschen Aufklärung, ob wirklich alle Katzen grau sind.
Ja, genau, das ist der Titel von Kapitel 4. Alle Katzen sind grau. Was passiert, wenn James' Beschützerinstinkt für eine gebrochene Frau einsetzt? Nichts Gutes. Trotz sämtlicher Manneskraft im Bett fällt das Feedback verheerend aus, was unseren Pistolen-Casanova nicht davon abhält, sich den Kopf über seine neueste Bekanntschaft zu zerbrechen und sich mir nichts, dir nichts in altbekannte Schwierigkeiten zu manövrieren. Und wie endet das Ganze? In einer Entführung durch eine noch unbekannte Partei. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenigstens soll James ein freundliches Gesicht treffen, was zum Plausch bereit ist. Jo. Wir gehen tatsächlich in das Zimmer. Also, James hat da irgendwie nicht so krasse Moralvorstellungen oder was auch immer. Vielleicht will er ihr auch einfach nur helfen, wir werden es erfahren.
Ja, es gibt eigentlich eine psychologische Sitzung, wird es.
Trifft sie da unter der Decke wartend an. Möchte dann gerne auch wieder mit ihr reden, so ein paar Fragen loswerden, einfach um sich mal ein bisschen zu beschnuppern. Und sie sagt ihm wieder, halt die Schnauze und mach dich jetzt nackig oder geh halt. Also sie ist da sehr resolut. Und sagt dann auch noch, ja, mach mit mir, was du willst, behandle mich von mir aus wie die billigste Hure der Welt, Zitat, nicht kreative Freiheit meinerseits. Und ja, James nutzt die Gunst der Stunde eine Stunde lang und ja, nachdem sie dann eingeschlafen ist, schleicht er sich raus aus sein eigenes Zimmer, um sich bettfertig zu machen und selbst zu schlafen. Als sie mit dem Akt dann fertig waren, hat sie ihm mitgeteilt, er soll sich dort nach dem Aufstehen wieder zu ihr gesellen für eine zweite Runde. Doch davor wurde sehr viel geweint von ihr und das lässt James dazu bringen, zu der Aussage, sind nachts nicht alle Katzen grau? Ist das wahr oder falsch? Also, ja. Es lässt sehr viel Spielraum für Interpretation letztendlich. Und am nächsten Morgen wird die gleiche Nummer nochmal gefahren und diesmal etwas mehr Zärtlichkeit, so stellt James fest. Und anschließend möchte James eigentlich den Tag mit ihr verbringen und ist am Plan und Machen, doch Tracy wirkt erst abweisend und dann tatsächlich auch einfach persönlich beleidigend. Teilt ihm mit, er hat bekommen, was er wolle, was ihm zustehe und jetzt soll er sich halt verpissen. Zudem war er auch im Bett eine ziemliche Flasche, also er war total beschissen im Bett, um da halt auch wirklich nochmal richtig nachzutreten. Und er bemerkt da so eine Art Hysterie in ihr und wie fertig einfach, also wie mental fertig diese Frau einfach ist, wie gebrochen diese Frau ist. Man bietet ihr auch an, ihr zu helfen und sagt auch wieder, ja, das drückt sich doch alles schon wieder gerade. Es gibt halt mal Rückschläge im Leben, aber da kommt man meistens doch ganz gut wieder raus, auch mit Hilfe und so weiter und so fort. Doch sie schickt ihm dann einfach verbal zum Teufel und er soll jetzt das Hotelzimmer verlassen, was er dann auch macht. Und geht dann halt aus diesem Zimmer von einer Frau, zu der er sich sehr hingezogen fühlt und die er gerne einfach nur beschützen bzw. retten möchte. Der Retterkomplex in James, der ist ja auch nicht minder groß, das wissen wir ja. Gut, dann haben wir wieder einen Sprung drin ins Hier und Jetzt. Wir sind wieder mit dem Boot unterwegs, haben jetzt nun die Marina passiert und der Fluss wird immer schmaler. James' einzige Wärme kommt von Tracy neben ihm, also sie wärmen sich so ein bisschen gegenseitig und die Umarmung jetzt wirkt viel intensiver als die vergangene Nacht oder der vergangene Morgen in der in der Berührung her. Und James wird nach wie vor von den zwei Wachen in Anführungsstrichen oder den zwei Geiselnehmern stark beobachtet und hat seine Hand auch immer am Messer, weil er denkt, ah, jeden Moment könnte ich jetzt mal einen Move ziehen, was so clever ist, sei mal dahingestellt. Und er beginnt zu zittern und es wird einfach auch kalt und er beißt jetzt die Zähne zusammen, weil er weiß, das macht keinen guten Eindruck, wenn man hier Schwäche zeigt. Wieder kleiner Zeitwechsel, wir sind jetzt am Frühstück desselbigen Tages und James Gedanken überschlagen sich natürlich nicht über Blofeld, über die Arbeit oder sonstiges, sondern über Tracy. Und die Mahlzeit ist da eher so eine lästige Nebensache. Eigentlich liebt er das Frühstück, ist es ihm heilig, aber am heutigen Morgen ist das eher nervig. Er überlegt oder versucht zu analysieren, was sie denn für eine Vergangenheit hat, für einen Typus ist. Sie kommt bestimmt aus wohlhabendem Hause, weiß nichts über sie und sie spricht aus irgendeinem Grund tadelloses Englisch, obwohl sie gar nicht wie eine Engländerin wirkt. Vielleicht war sie auf dem Mädcheninternat in der Schweiz und hat da halt eine Ausbildung genossen. Sie müsste so circa 25 sein und hat aber Erfahrung im Bett wie eine reife Frau. Also dahingehend eine hohe Expertise, die er ihr zuspricht. Und ja, sie erleidet keine typische Frauenneurose oder Hysterie. Dafür ist sie viel zu sortiert und viel zu sehr zurecht, aber ist irgendwie stark melancholisch und einfach suizidal, maximal gefährdet. Also hat irgendwie gerade überhaupt keinen Lebensantrieb mehr. Scheint irgendwie gebrochen zu sein, irgendwas muss da vorgefallen sein. Und die letzte Nacht, so ordnet er selber ein, war vielleicht für sie ihr letztes Abenteuer, bevor sie sich jetzt dann tatsächlich das Leben nimmt. Und ja, das veranlasst ihn dazu, einfach noch ein Auge mehr auf sie zu haben, um ihr quasi ihr eigenes Wohlbefinden zu sichern und der Schutzengel zu spielen. Und das, solange sie irgendwie sicher ist, oder ist er einfach dem Trugschluss unterliegt und am Ende stellt sich raus, haha, er hat das völlig falsch eingeschätzt, sie hat einfach einen komplett wilden Sarkasmus oder wilden Humor oder was auch immer. Wir als Leser wissen aber jetzt schon, ja, eher nicht.
So, ja, man kann kommt eins relativ eins, deutlich raus, ja.
Ja, eins und eins recht gut zusammenzählen. Und dann macht er sich Bart fertig, bestellt sich einen Mietwagen, weil er ihr nicht mit seinem eigenen folgen will, das wäre zu auffällig, und wartet einfach mal ab, was passiert. Um 4:30 geht's dann los und er beobachtet, wie Tracy sich in einem Bademantel auf den Weg zu ihrem Auto macht und von dort an nimmt die Misere ihren Lauf. James verfolgt Tracy, James wird selber verfolgt und naja, wir wissen, was passiert. Am Ende des Tages landen wir auf einem Boot. Da stellt sich dann mittlerweile die Frage, ob Tracy wissentlich oder unwissentlich ein Köder war, ob es um James ging, ob es um Tracy ging bei dieser Entführung. Ist es überhaupt eine Entführung? Ist es eine Erpressung oder wird das letztendlich ein Mord, einfach an einem Ort, wo keiner so schnell die Leichen findet oder für Aufsehen sorgt? Schließlich legen sie mit dem Boot an einem Steg an und ja, die Schläger zusammen mit Tracy und James verlassen das Boot, was dann auch wieder wegfährt, um wahrscheinlich zu seinem eigentlichen oder rechtmäßigen Platz zu fahren, um nicht weiter aufzufallen, weil, wie gesagt, ist ja kein privates Boot, sondern eins der Küstenwache mehr oder weniger. Also da läuft irgendwie auch was ziemlich schief. Und sie werden dann von einem weiteren Dude in Empfang genommen und zu einem Aluminiumlaster geführt. Also irgendwie so ein größeres Ding mit verschiedenen, was einfach größer ist. Und ja, dort prägt sich James schon mal das Nummernschild ein. Irgendwas mit M. Draco Apparel Elektrik. Dann geht die Wohnwagen ähnliche Tür auf und sie werden reingeführt an mehreren Kartons vorbei und so weiter und so fort. Und James überlegt immer wieder zu handeln. Aber die Chancen stehen einfach gerade schlecht. Also es sind sehr viele Leute da. Er hat halt auch nur Messer, die haben Waffen, also Schusswaffen. Eher schwierig. Im Inneren ist es immerhin warm und ja, zwischen potenziellen Fernsehkarton-Attrappen, also Karton-Attrappen, sind Stühle zu finden, wo anscheinend Karten gespielt wurde und sie gehen durch mehrere Durchgänge bis hin zu einem dritten Abteil. Und James ist sich sicher, hinter der nächsten Tür ist bestimmt der Anführer da, wo er hingeführt werden soll. Und damit James' letzte Chance, irgendwie hier den Spieß umzudrehen. Deshalb hechtet er wie ein Geisteskranker durch die Tür, wirft sich gegen die Tür, sodass keiner ihm folgen kann, hat sein Messer gezückt als Wurfmesser und ja, zielt auf den Mann, der ihm nun gegenübersteht, der ihn einfach freundlich anlächelt und in einer fremden Sprache die Wachen zum Aufhören des Eindringens auffordert und überhaupt nicht schockiert wird, dass er gerade mit dem Messer bedroht wird. Und dieser Mann begrüßt James auch extrem freundlich und sagt, er gebe sich. James soll ihn nicht bitte noch nicht töten, lass du wenigstens noch einen Drink vorher trinken. Also das wäre doch okay. Und wenn er dann immer noch keinen Bock auf ihn hat, dann kann er gerne machen, was er möchte. Und das bringt auch James dazu, diesem ihm noch fremden Mann sehr willkommen zu heißen und ebenfalls zu lächeln, weil einfach der Charakter irgendwie abfärbt. Er kann den Mann einfach nicht töten, der ist viel zu gutherzig zu ihm gerade. Das könnte er nicht mit sich vereinbaren. Und ja, James muss trotzdem Dampf ablassen und wirft mit dem Kommentar 16. September auf einen Kalender, trifft leider den 15. Der Mann ist trotzdem beeindruckt und stellt sich als Mark an Ange Draco oder Draco, irgendwas halten,
Ich
Englisch.
denke, Draco, es läuft,
Okay,
oder?
also ja, Draco. Gut, vor. Ist relativ klein, dafür sehr muskulös bepackt und fragt James, ob er ihn nicht kenne, weil sein Name eilt ihm doch bestimmt voraus. James sagt, nee, sorry, noch nie was von ihr gehört, keine Ahnung. Draco kennt aber James und das gar nicht so schlecht. Er kennt den Arbeitgeber, er kennt seinen Rang und die aktuelle Mission, die er ja, mehr oder weniger erfolgreich versucht zu absolvieren. Und James muss das Ganze natürlich überspielen, darf das nicht offen zugeben, wäre halt ein mieses Eingeständnis und fragt, wie er darauf überhaupt komme. Draco übergeht die Frage und plündert seine Bar, um James eben einen versprochenen Drink anzubieten, möchte aber unbedingt einiges mit ihm besprechen. Er kennt die Identität durch den französischen Geheimdienst, da hat er ein paar Leute, da hat er ein paar Kontakte, das ist für ihn kein Thema. Er hat sich einfach mal erkundigt und er selbst stehe tendenziell eher auf der Gegenseite von James' Organisation, wobei er korrigieren möchte und sagt, naja, eigentlich so zwischen den Seiten tatsächlich, also naja, was ist schon gut, was ist schon böse, irgendwo dazwischen wird es halt sein. Sagen wir, wir sind wie die Schweiz da im neutralen Bereich. Und ja, er möchte Vertrauen zu James aufbauen und legt sein Leben abermals in James' Hände. James ahnt, dass das jetzt gerade ein bedeutender Moment wird, ein Moment der Wahrheit und der vieles, vieles beeinflussen kann und wahrscheinlich auch vieles auf den Kopf stellen wird. Und Draco stellt sich als Kopf der Union Cause vor. Also, was das zu bedeuten hat, das erfahren wir jetzt leider noch nicht in diesem Kapitel, sondern im nächsten. Aber es ist auf jeden Fall eine Information, die einen schlucken lässt, wenn man James Bond heißt.
Auf jeden Fall. Also Bond ist da nicht wirklich begeistert gewesen. Finde es auch wieder eine sehr spannende, ja, Situation, die aufgemacht wird, wo einfach Bond kurz davor ist, jemand an die Gurgel zu springen, der ja offenkundig schon auch ein Drecksack ist eigentlich, aber halt nicht zu Bond, weil er ihn einfach freundlich empfängt und Bond dann sogar auch dazu kommt zu sagen, ja gut, nee, haben mich zwar gekidnappt, aber Ich finde den echt sympathisch eigentlich. Schön, dass wir jetzt hier sind. Ich steck's Messer mal wieder weg oder lass es gut sein. Also, der muss schon sehr großherzig gewirkt haben und sehr freundlich, dass ein Bond seine Waffen dann fallen lässt.
Ich finde es auch so geil, dass ihm Tracy gerade irgendwie vollkommen egal ist. Also wenn das irgendein anderes Mädel am Ende von irgendeinem Roman oder von einem Spannungsbogen gewesen wäre, hätte er sich niemals so einfach von dem Mädel trennen lassen, weil er gar nicht weiß, was mit ihr
Ja.
passiert. Gut, wie sich jetzt entwickeln wird, passiert ja nicht viel, aber einfach
Ja,
vom
aber
Prinzip, rein vom Prinzip her.
er war davor ja auch nicht sicher, deshalb finde ich den Punkt auch gut. Er hat ja sich überlegt, was ist jetzt hier gerade los? Wird das Mädchen gekidnappt? Wird er gekidnappt? Werden beide gekidnappt? Oder weil er nur zufällig da vor Ort war? Und ja, da hast du recht, da macht er sich sehr wenig Gedanken. Er hat immerhin noch sein Jackett einkassiert von ihr, das er ihr gegeben hatte. Und jo, dann hat er sich erstmal um sich gekümmert. Aber ich würde sagen, wir
Eben.
gehen in Kapitel rein, Kapitel 5, der Kapu. Willkommen in der Höhle des Löwen. Und das Alphatier höchstpersönlich bleckt seine Zähne. Bond weiß sofort, was hier gesprochen wird, bleibt hier. Da wird es keine zwei Meinungen geben. Damit kommt er aber noch zurecht. Weniger aber mit seiner Rolle als Psychologe und Frauenversteher. Bis zum Hals steckt er in der Scheiße und das Familiendrama lässt ihn so schnell wohl nicht los. Immerhin trifft er mit seinem Schwiegervater in Spee eine Abmachung, die nicht nur im Bett wieder Action für ihn bereithalten könnte. Bond, ja, für ihn hebt sich der Schleier. Wir haben erfahren, dass er hier bei einem sehr netten Mann von der Union Cause oder Union Cause eingeladen wurde, sagen wir es mal freundlich formuliert. Und er ruft sich eben dann mal kurz so ein paar Facts ins Gedächtnis. Er kennt natürlich diese verbrecherische Organisation, die ist eigentlich zu vergleichen mit der Mafia und naja, oder der Union Siciliano oder eigentlich noch viel schlimmer. Also es ist echt nicht so das Beste hier vor Ort zu sein, aber es scheint alles sehr nett zu sein bis dahin. Sehr willkommen geheißen worden und sind ihm wohl sehr wohlgesonnen. Und ja, er weiß, es ranken sich viele dubiose Geschichten um verschiedenste Schauplätze. Wie zum Beispiel um Bastia, also eine Stadt auf Korsika, und da hat er halt schon viel tolle Sachen gehört, zum Beispiel bei dem Versuch, einen mysteriösen Schatz vor Bastia zu heben, von einem, ja, Mann, der sich da drüber informiert hat, sag ich mal, und dann wusste, wo er den zu finden hat und das aber ein bisschen zu laut gesagt hat, der wurde dann als Sieb wiedergefunden und zwar durchsiebt von Kugeln und war dann auch relativ schnell wie vom Erdboden verschluckt. So ging es nämlich auch einem Taucher, der da auch tauchen wollte und ja, den hat man auch nie mehr gesehen. Das heißt, ja, ist nicht so richtig zu spaßen mit der Organisation. Und er fragt sich so ein bisschen, wie passt es eigentlich jetzt zu dem Draco oder dem Mann, der ihm gegenüber sitzt? Und er weiß aber ganz sicher, der Mann, der ihm gegenüber sitzt, das ist einer dieser zahlreichen Gangster aus diesem bekannten korsischen Dorf Calenzana, die dort zuhauf anscheinend, ich sag mal, produziert werden und zusammenkommen. Und ja, Bond juckt schon fast in den Fingern, hier so ein bisschen seine kleineren Bomben hochgehen zu lassen. Es würde ihm eigentlich richtig Spaß machen, auch also über die Organisation von Draco so ein bisschen auszupacken, um ihm quasi so zu kontern, weil er ja auch sehr gut über Bond Bescheid weiß. Denkt aber dann auch nochmal, das Verschieben war vielleicht, das Vertagen war, ist hier vielleicht nicht die richtige Situation, um dem Anführer auch mal einen Schreck einzujagen. Genau, so, wartet er erstmal ab und hört sich einfach mal an, was der Grund eigentlich ist, warum er hierher gebeten wurde. Und die Organisation des Ganzen war ja eigentlich kein leichtes Unterfangen. Da merkt er auch sofort, Draco scheint hier ganz gute Connections zu haben. Ja, Polizeiboot ausgeliehen, scheinen gute Kontakte zur Polizei zu halten. Und Bond denkt sich noch so, Junge, das hättest du aber auch als Geheimagent oder Spion auch mal selber auf die Kette kriegen können, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass hier irgendwas im Argen liegt. Naja, sei es erstmal drum. Draco legt nämlich endlich los mit dem Reden und ist zwar ein bisschen schwerfällig alles, aber im Großen und Ganzen doch ganz gut in Englisch zu verstehen. Und er legt los mit seiner altgriechischen Metapher Herkos Odonton. Und Bond, so, Junge, was für ein Odonton, checkt halt erstmal nix, ist anscheinend im Altgriechisch weniger bewandert und Draco erklärt ihm, streng geheim hier alles, steht als Synonym für Hecke der Zähne. Und die sollten nach Möglichkeit geschlossen bleiben. Denn wenn Bond es nicht beachtet, dann bleiben sie für immer geschlossen. Soweit sind die Fronten dann geklärt. Aber das ist alles eigentlich gar kein Problem hier, weil es handelt sich um eine persönliche Gelegenheit. Bond nicht so erpicht darauf, bis er eben erfährt, es geht um seine Tochter, also die von Draco. Und das ist niemand Geringeres als die gute Comtesse Theresa, die er ja schon kennengelernt hat und mit der er zusammen herverschleppt wurde, was für Bond ja das Ganze zwar interessant macht, aber ihn auch irgendwie so denkt, ja, läuft und wieso haben wir hier den Zauber gemacht? Das hätten wir auch leichter vielleicht haben können. Draco ist aber auf jeden Fall zufrieden und sagt so, ja, ich vertraue dir voll und ganz. Du siehst auch sehr vertrauenswürdig aus. Ich finde, das ist eine sehr gute Basis, wenn jemand schon mal vertrauenswürdig aussieht. Und legt eben los mit dem Erzählen, was es denn mit seiner Tochter auf sich hat. Und genau, fängt dann auch bei sich eigentlich an, dass Tracy quasi die Tochter aus einer Ehe ist mit einer wilden Engländerin. Das heißt, da haben sie hier ja gleich schon wieder eine Augenhöhe, weil Bond ja auch seines Zeichens Engländer. Und ja, sie haben dann eben auf Korsika gelebt. Draco hat sich da ein bisschen was verrannt, war damals schon auf der Flucht vor der Polizei und war eigentlich nur so ein Nebending mit dieser Frau, hat da mal zum Spaß das ein bisschen ausprobiert. Sie war irgendwie auch nicht die sattelfesteste, aber ist dann von ihm irgendwie nicht mehr losgekommen und so kam eben eins zum anderen und am Ende gab es eben eine Heirat und Theresa ist da draus entstanden. Und Bond denkt sich so, jo, jetzt wundert mich auch nichts mehr. Korsisch-englische Mischung scheint sehr wild zu sein und da kann man wohl nach Bond seiner Ansicht auch nicht mehr erwarten als eine Tracy, die da vielleicht ein bisschen orientierungslos durchs Re Leben rennt, um es mal positiv zu formulieren. Wie er allerdings da drauf kommt, sagt er erstmal nicht. Genau, Draco macht weiter, sagt so, vor 10 Jahren ist dann die Frau von ihm gestorben und er hat sich bestens versucht, um Theresa oder Tracy eben zu kümmern, hat sie in die Schweiz geschickt für eine gute schulische Ausbildung. Er selbst ist halt suboptimalerweise zum Capo, also dem Kopf seiner Organisation auf Korsika ernannt worden, was natürlich einerseits sehr viel Einfluss bedeutet hat und er konnte relativ viel klar machen. Andererseits hat er natürlich auch Verpflichtungen und jetzt nicht das tollste Leben für eine Tochter. Und so ist Tracy halt immer weiter abgerutscht, hat sich natürlich in Schwierigkeiten und Skandale verwickelt. Und er hat das mit seinen Mitteln offensichtlich noch nicht in den Griff bekommen. Und das trifft ihn insgesamt sehr hart, da sie sein ganzer Stolz ist. Und ja, trotz allem, dass er sich so darum bemüht hat, ist sie auf die Bahn der Selbstzerstörung quasi abgerutscht. Und die frisst sie nun auf. Das heißt, sie hasst sich selber. Sie sieht ihr Leben als wertlos an. Und ja, Bond hat ja eigentlich das Ganze auch schon gesehen. Braucht man nicht mehr weiter zu reden. Genau, trotzdem hat natürlich Draco selbst den letzten Versuch nochmal unternommen, um sie zu retten, hat ihr, nachdem sie geheiratet hatte, ein Kind bekommen hatte und sitzen gelassen wurde, nochmal ein neues Leben aufgebaut, hat sie finanziert, hat ihr eine Villa geschenkt. Sie hat sich da tatsächlich auch ganz gut eingelebt und sie schien schon fast glücklich zu sein, wie Draco erzählt. Und dann plötzlich, vor 6 Monaten, ist dann ihr Kind, mit dem sie eigentlich sehr glücklich war, auch ohne Vater, plötzlich verstorben. Und ja, gut, man kann es ihr nicht verübeln, aber das hat sie halt dann komplett aus der Wahrheit rausgehauen und Bond merkt so langsam, ja, meine psychologischen Fähigkeiten, die sind gar nicht so schlecht. Ich habe mir das ganz gut zusammengereimt. Ich habe ganz gut Tracy durchschaut und ich liege da jetzt nicht so weit weg. Und ja, Draco sagt seinerseits, boah, nach diesem Gespräch ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe es endlich mal ausgesprochen und er hat noch nie das Ganze erzählt. Und ja, das ist eine große Erleichterung für ihn. Tja, das Leben in den letzten 6 Monaten von Tracy, so viel wird Bond auch noch erzählt, war dann nicht wirklich leicht. Sie war eigentlich nirgends zu Hause, war überall unterwegs, hat ein sehr wildes Leben gelebt. Und Draco seinerseits hat natürlich überlegt, ich lasse sie einfach mal beschatten, ich lasse sie bewachen, damit ich immer weiß, wo sie ist, damit ich rechtzeitig eingreifen kann. Und so hat er eben dann auch von dem Aufenthalt hier im Casino Royal erfahren. Und da hat er sich gedacht, Tragödie incoming. Kindheit haben wir hier öfter verbracht. Das war wunderschön, da hat sie sich sehr wohl gefühlt. Aber er hat sich plötzlich an eine alte Geschichte erinnert und hat festgestellt, oh, jetzt könnte es hier wirklich gefährlich werden, weil sich irgendwie eine relativ belanglose Situation in der Jugend von Tracy ereignet hat, als sie irgendwie nicht aufgrund einer Strafe nicht ins Meer durfte, obwohl sie super gern gebadet hat und daraufhin damals ihrer Mutter gesagt hat, ey, wenn es nochmal so ist oder wenn ich später mal irgendwann schlecht fühle, ihr wisst dann, wo ich mich ersaufen gehe. Und Draco checkt es in dem Moment und hat sich dann entschieden, jetzt muss er irgendwie eingreifen. Das war früher für ihn nur eine kindische Fantasie, hat er nett belächelt, aber in dem Fall, ja, war es halt nicht so toll und ja, ließ dann quasi auch sie hier wieder überwachen oder beschatten und ist dadurch auch auf Bond aufmerksam geworden und hat über seine Heldentaten eben sehr, sehr viel gehört und findet das quasi einen Ansatz einer Therapie für seine Tochter und würde diese nun natürlich gern fortsetzen. Und Bond denkt so langsam, okay, jetzt wird's richtig kacke, ich sitze hier nicht so ganz auf dem besten Stuhl, weil hier könnten vielleicht so ein paar Problemchen auftauchen, die ich dann übernehmen soll. Genau, und so schmeichelt er ihm natürlich dann noch ein bisschen. Draco sagt ihm, ja, Bond hat ja auch tolle Qualitäten als Agent, tolle Qualitäten als Mann, also auch mit seiner Manneskraft, das scheint irgendwie auch weithin bekannt zu sein. Und dann hat er halt einfach mal entschieden, ja, das habe ich jetzt alles gehört, dann bringe ich doch mal beide her. Sorry, wenn es unangenehm war, aber jetzt ist ja alles wieder in Ordnung und wir quatschen hier bei einem netten Aperitif, sage ich mal. Ja, Bond ist natürlich etwas sarkastisch, findet es nicht so eine ganz gelungene Aktion und Draco scheint es aber wirklich nicht oder scheint es wirklich sehr nahe zu gehen, dass er Bond unter den Umständen herholen musste. Also er entschuldigt sich aufrichtig und ist auch ein bisschen reumütig, dass es dann eben die Umstände gab. Ja, so, da Bond, wie schon gesagt, hat einen Verdacht, was passieren könnte und hat dann auch einen Brief bereit. Draco gibt ihm den Brief und sagt, les mal selber durch. Und es handelt sich tatsächlich bei dem Brief um einen kurzen Abschiedsbrief von Tracy, den sie Draco zukommen lassen, und zwar vor 2 Tagen oder vor einem Tag. Und Draco hat natürlich seine Mittel und Wege, wie er dann den Brief schnell zu sich bekommen hat. Und in diesem Brief schreibt sie, dass sie Bond kennengelernt hatte und der ist auch super cool. Der wäre eigentlich genau das Richtige für sie gewesen. Der hat sogar ihre Schulden übernommen. Aber irgendwie passt es halt jetzt doch nicht. Summa summarum, leb wohl. Und ja, mach dir keine weiteren Gedanken um mich. Das geht natürlich Draco sehr nah. Und ja, aus dieser ganzen Geschichte leitet sich dann eben Dracos Bitte an Bond ab, ihm zu helfen. Er fleht Bond eigentlich quasi an und sagt ihm, Bond, hör zu, James, weiß nicht, sind schon per Du. Nee, sind noch per Sie, aber sind trotzdem bei Vornamen. Und sagt, ja, bitte, du bist der einzige Grund, du bist meine letzte Hoffnung, du wärst der einzige Grund, warum sie vielleicht am Leben bleibt. Und ja, Bond mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen angekommen, sieht sich bis zur Nasenspitze oder unterkante Nase im familiären Sumpf stehen und mit reingezogen und ist natürlich alles weitere als glücklich darüber und sagt dann so, ja, ich bin vielleicht nicht die wirklich richtige Person, so ein Psychiater könnte man vielleicht an der Stelle hinzuziehen, wäre vielleicht ein bisschen besser, den Seelenklempner damit zu beauftragen als mich als Spion. Ich habe da nicht so die Qualitäten. Genau, und ja, soweit ist es erstmal die Situation. Bond findet es halt nicht so cool und weiß halt innerlich auch, wenn ich jetzt Nein sage und da nicht zu Stimme, dass ich quasi unterstütze, dann werde ich mir für immer vorwerfen, wenn sie dann drauf geht oder sich eben umbringt, dass er sie hat fallen lassen. Und Draco sieht anscheinend so ein bisschen den inneren Konflikt, weiß aber auch, dass Bond noch nicht letztendlich überzeugt ist und sagt so, ja, ich würde gerne, dass du sie heiratest. Wenn man sonst nichts Kleineres verlangen kann, machen wir das mal so. Und wenn du dann jetzt sagst so, ja, als kleinen Dank würde ich mal noch 1 Million Pfund drauflegen, wenn du nichts dagegen hast. Das ist doch ein ganz verlockendes Angebot. Und Bond in dem Moment als brodelnder Vulkan, weil er mit dieser ganzen Scheiße nichts zu tun haben will, geht auf einmal richtig hoch. Das Maß ist komplett voll. Und er sagt ihm, es ist viel zu viel verlangt. Er ist absolut der Falsche. Wenn sie wieder gesund ist, kann er sich gerne um sie kümmern. Aber auf dem Weg der Genesung ist er nicht die Person, die an der richtigen Stelle sitzt. Und ja, seine Erklärungen werden auch immer mehr dann zum Anflehen von Draco. Er soll ihn doch mit diesem ganzen Ding in Ruhe lassen. Er kann sehen und sehr gut verstehen, wie Draco leidet und hat deshalb auch ein bisschen Mitgefühl. Aber er weiß halt auch, dass Bond selber weiß, dass er als Geheimagent diesen Aufgaben natürlich nicht gewachsen ist. Und ja, Draco sieht es dann tatsächlich auch irgendwann ein, die Erklärung von Bond oder die Überlegungen von Bond, vielleicht auch einen Psychiater hinzuzuziehen, scheinen Wirkung zu haben. Und er will Bond erstmal nicht weiter bedrängen und sagt, ich werde den Rat befolgen, aber bitte heute Abend noch ein bisschen essen gehen. Das wäre schon ganz schön, so ein bisschen lockere Unterhaltung, ein bisschen bespaßen. Und da lässt sich natürlich ein James Bond nicht zweimal bitten. Draco mittlerweile wirklich sehr erleichtert. Er sieht wohl offensichtlich die Hoffnung wieder aufkeimen, dass seine Tochter doch noch irgendwie gerettet werden könnte. Und genau, sagt so, nur zu danken wäre natürlich viel, viel zu wenig. Aber wie sieht's aus? Kann ich dir irgendwie einen Freundschaftsdienst erweisen? Und Bond, aus dem Nichts kommt ihm die Idee, ey, warum bin ich hier eigentlich in diesem Ort, dieser ganzen Scheiße? Ich wollte ein bisschen kleinen Abstecher machen, aber eigentlich bin ich hinter Blofeld her. Und mit einem breiten Grinsen sagt er so, ey, du hast doch Connections, sag mir doch mal was über einen gewissen Blofeld. Gibt's den denn noch? Ist er noch am Leben? Und die Frage trifft tatsächlich ganz gut ins Schwarze. Drago hat offensichtlich auch seine Probleme. Erst kürzlich wurden ihm von Blofeld ein paar Männer abgeworben oder hat quasi die Männer an ihn verloren. Und er sagt so, ja, ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, ruft in seinem Headquarter in Ajaccio an auf Korsika und ja, nach ein bisschen hin und her findet er tatsächlich heraus, dass der Blofeld sich gerade irgendwo in der Schweiz aufhält. So eine ganz genaue Adresse hat er nicht, aber Bond war ja auch erstmal die Information wichtig, dass er am Leben ist. Und Draco sagt auch so, du hast die ganzen Verbündeten in der Schweiz, ihr habt einen Secret Service, die werden euch schon weiterhelfen, ihr werdet den schon gut finden. Und auch Bond sieht es als kleinstes Problem, innerlich kompletter Triumph und freut sich über seinen Erfolg. Und umso mehr merkt er gerade, er hat einen neuen Freund gewonnen durch Draco, der ihn sehr gut unterstützen könnte. Er bietet nämlich auch seine weitere Hilfe an. Und ja, wenn er weiter mit Draco in Kontakt bleiben soll, er kennt ja die normalen Kommunikationsstandards, die verwendet werden. Er arbeitet ja schließlich auch bei Universal Exports, so wie jetzt eben auch Draco bei, wie hieß gleich sein Unternehmen, Electronics.
Ja, was mit
Und diese
Electric Gedöns.
Deckfirmen benutzen eben immer das, in dem Fall Elektrofachjargon, soll er eben verwenden, dass sie da nicht auffliegen und die Sicherheit gewährleistet ist für ihre Kommunikation. So. Soweit, dann ist das Gespräch beendet. Tracy darf reinkommen und Bond darf sein kleines Theaterstück als Vertreter der Versicherungsfirma von Universal Exports spielen, der irgendwie einen Diebstahl, einen Juwelierdiebstahl zu besprechen hatte mit Draco und jetzt eben seine Tochter noch ausführen darf. Ja, Bond ist sich sicher, es wird sehr, sehr schwer, seinen Teil der Abmachung einzuhalten, aber er hat dafür wichtige Informationen gewonnen. Und wie es damit weitergeht, müssen wir wohl leider auf Buchteil 2 dann verschieben in 2 Wochen. Aber ich fand es so bis hierher, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand es ganz gut, aber gib mir gerne nochmal deine Eindrücke. Wir haben ja davor schon kurz gesprochen.
Ja, ich habe das Gefühl, die Kapitel sind eine Ecke länger als jetzt im letzten Buch. Das fällt euch wahrscheinlich so ein bisschen weniger auf als uns. Also jetzt gerade das Kapitel von dir war halt sehr, sehr lang. Wenn man, glaube ich, diese ganze Geschichte rund um Draco da in aller Ausführlichkeit in ein Kapitel packen wollte, um klar einen Cut zu setzen, weil wir dann auch wieder einen Sprung drin haben werden. Und das ist dann schon sehr viel Information. Es ist aber interessante Information. Es geht jetzt weniger wie in vorangegangenen Büchern um, okay, das ist der Goldfinger, der kam da und daher, dann ist er da und dahin geflohen, dann hat er das und das da gemacht und dann ist er das und das da. Das wissen wir von Draco gar nicht, sondern wir kriegen die Information, okay, der ist Chef von dieser quasi mafiösen Gesellschaft, die sind da und dafür bekannt. Da gibt es mal ein kurzes Beispiel, fertig. Dann geht es klar mal um Theresa und wie sie der Werdegang ist, aber der ist ja recht wichtig, um zu wissen, warum die so ist, wie sie ist. Jet Set Life 4, was nicht verkraftet wurde, schon mal ein Problem. Dann durch die Gegend gezogen, rumgepilgert, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich alles geliebt, was bei drei nicht auf dem Baum ist, so wie das rübergebracht wird. Plus dann eben diese unglückliche Ehe bis hin zum Tod des eigenen Kindes. Das ist ja wichtig zu skizzieren, wo man dran ist letztendlich. Ich hätte nur das Problem, an James Stelle würde ich mal meinen Verein kontaktieren und mitteilen, dass wir ein maximales Sicherheitsproblem haben. Weil Draco innerhalb von einem halben Tag alle brisanten Details rund um James rausfinden konnte, plus den Decknamen für den MI6, also als Universal Exports, das auch enttarnt. Und das ist tatsächlich relativ traurig, wenn man das so leicht aufdecken kann.
Ja, total. Und selbst darunter beachtet, dass er gute Beziehungen zum Deuxième oder wie es genau ausgesprochen wird, ihr
Ja.
verzeiht mir mein Französisch, in Paris oder in Marseille sitzend, die quasi Geheimorganisation von Frankreich hat. Klar, die haben Connections, aber du kannst ja nicht einfach so die ganzen Infos rausgeben an irgendwelche anderen Geheimdienste und die können die einfach mal weiterleiten.
Ja, die
Also
dürften die ja auch gar
sehr.
nicht in dem Umfang haben
Genau,
eigentlich.
das wollte ich damit sagen.
Ja, das ist wild. Und dann fiel mir jetzt nur ein, weil jetzt Draco mal wiedergekehrt ist in den Film. Ist es schon irgendwie krass, seine Tochter stirbt und du hörst nie wieder was von dem. Also er hat ja nie wieder Kontakt mit James in irgendeiner Art und Weise, ob positiv, ob negativ, weil der ja wirklich ein bedeutender Mann ist, letztendlich.
Ja, und da hätte man sicher auch noch mal ein paar geile Sachen eigentlich aufmachen können, weil er ja durchaus einflussreich ist, wo man dann vielleicht auch ein paar interessante, krumme Dinger oder Infos unter der Hand erhalten könnte, so als Bond quasi so mit ein paar guten Leuten in seinem Netzwerk, mit denen er regelmäßig sich ein paar Sachen updaten lassen kann. Da ist ja auch nicht schlecht, mal bei den kleinen, groß-mittelkriminellen ein paar Infos abgreifen zu können aus erster Hand. Hätte man echt coole Sachen, glaube ich, machen können, aber stimmt, der taucht nicht mehr
Ja,
auf.
jetzt hat er mehr oder weniger einen Pakt mit dem Teufel, einen Pakt mit der Gegenseite. Also ich würde sagen, Neutralität trifft es nicht ganz so pralle. Ich glaube tatsächlich, komplette Gegenseite ist da passender, aber na gut.
Absolut.
Und dann, ja, muss man mal schauen, wie sich das jetzt hier im Buch entwickelt. War auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben die zwei Charaktere jetzt quasi, diese zwei familiäre Charaktere da, bisschen kennenlernen dürfen. Wir haben jetzt einen Stand der Dinge, wie es rund um Blofeld Spectre aussieht. Also, naja, wirklich wissen wir nichts. Es scheint nur eine ziemliche Sackgasse zu sein für James und ihn wieder dahin zu treiben, zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Und ja, und jetzt hat er wieder eine Fährte. Also nach fünf Kapiteln hat er jetzt die Fährte, die er gerne haben wollte, plus kriegt quasi ein Mädchen angeboten, auf eine sehr unschöne Art und Weise.
Und ich finde auch diesmal eine sehr gute Wendung, um das vielleicht hier zum Ende zu bringen, eine sehr gute Wendung, dass er am Anfang sagt, oh, ich gebe hier, schmeiß hier wieder alles hin im Laden, geht mir hart auf den Sack, als Schreibtischtäter irgendwie einem Phantom hinterher zu jagen, das wir eigentlich nicht haben oder das vielleicht auch gar nicht mehr lebt. Und dann in der Situation, wo es am wenigsten erwartet und wir vielleicht auch erstmal nicht als Leser, klar, wir wissen vielleicht so ein paar Background-Informations aus dem Film, aber man erwartet jetzt in dem Moment nicht, da geht es um die Tochter, so, da ist man eigentlich auch schon ziemlich tief drin, man denkt so, warum wird er jetzt entführt? Natürlich hat es was mit irgendeinem Fall zu tun, aber dass es dann zurück auf Blofeld kommt, finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Also, wie gesagt, wir haben die Infos irgendwie schon, wenn man den Film schon mal gesehen hat, aber ich glaube, ansonsten kommt er vielleicht relativ aus der Kalten.
Ja, und ich finde die Persona des Draco relativ interessant und erfrischend. Hat so ein bisschen Kerim Bay-Vapes,
Ja,
nur
echt so.
halt
Habe ich auch gedacht.
noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen böser angehaucht, weil Kerim ja tendenziell für die richtige Seite gearbeitet hat. Also aus unserer Sicht die richtige Seite. Und das finde ich ganz spannend. Deswegen hoffe ich, das war jetzt nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden. Und ja, das nehmen wir jetzt mal so mit als gegeben und schauen uns dann in 2 Wochen, wie du schon gesagt hast, an, wie es dann in den nächsten 5 Kapiteln so vorangeht in der Geschichte. Und gucken dann auch, inwieweit die Geschichte rund um Tracy und James intensiver wird. Oder wie weit James mit seiner Suche nach Blofeld kommt.
Ja, es gibt ein paar offene Enden eigentlich, die weitererzählt werden können. Ich bin auch mal gespannt, ob es weiterhin so aus den verschiedenen, naja, nicht Perspektiven, aber Zeitsituationen heraus erzählt wird. Aber ich tippe mal nicht tatsächlich. Ich glaube, da sind wir mit 5 Kapiteln auch gerade bei einem echt guten Cut angekommen. Genau, wir sind gespannt, würde ich sagen. Aber ich habe tatsächlich Lust, weiterzulesen. Es ist auch wieder ein Buch, wo ich sage, kann man mal weiter in der Hand halten.
Durchaus. So. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ihr habt alles bekommen, was wir vorbereitet, aufbereitet haben. Und dann ist der Moment wieder mal gekommen, wo wir uns herzlichst von euch verabschieden und euch natürlich gerne wieder empfangen möchten mit der nächsten Folge.
Ganz genau, von mir auch eine gute Woche bzw. zwei. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge und mit uns in Kapitel 5 bis 10 bzw. 6 bis 10 reinschaut.
Genau. Habt einen schönen Resttag und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Macht's
Macht's
gut.
gut!